Fräulein Kohler ging fort. Noch einmal das durchmachen, dachte sie. Ich muss sofort mit dem Wirt reden, dass er uns die Wohnung billiger lässt oder uns aus dem Kontrakt lässt. Wir müssen die Wohnung aufgeben. Was wird Mama sagen? Aber man kann doch nicht wegen der Wäsche und des Silbers und Porzellans in Not geraten. Wegen der Schränke braucht man eine große Wohnung. Das ist zu irrsinnig. Als Kind, dachte sie, habe ich in den Katalogen von Herzog und Gerson und Grünfeld immer die Gardinen und Tischwäsche angestrichen, die mir am besten gefielen. Ich habe gar kein Gefühl mehr für Besitz. So beweglich sein wie möglich. Ja, nur keine Sachen, die einen beschweren. Aber wie wird Mutter das aufnehmen? Versteigerung, Wohnungsaufgabe. Es wird ihr gleichbedeutend sein mit dem Abgrund, mit dem Ende. Sie sprach mit ihrer Mutter. Bekommen wir nicht Abstand für die Wohnung? Ausgeschlossen, Mama. Wir müssen sehen, dass uns der Wirt aus dem Kontrakt lässt. Und wenn wir uns zwei Zimmer nehmen, wo soll ich denn dann hin mit den Sachen? Wir müssen sehen, dass wir sie verkaufen. Und das wird auch nötig sein, damit wir Geld für den Umzug haben. Ein Mann, den man bestellt hatte, übersah die 10 Zimmer und meinte, eine Versteigerung lohne sich nicht. Das Riesenbuffet im Esszimmer wolle kein Mensch mehr. Sie sollten froh sein, wenn es ihnen einer umsonst abtransportiere. Und die Kronen seien alle nichts mehr wert, für die Brockensammlung vielleicht. Fräulein Kohler schämte sich, wie verkommen alles war. Seit 10 Jahren war nichts renoviert worden. Die Tapeten waren schmutzig, die Decken schwarz vor Ruß. Der Mann begann im Korridor. Der eiserne Schirmständer, war er nicht Schund? Die Garderobenhaken, hässliches Zeug? Auch nur noch für die Brocke? Er ging durch die Zimmer. Frau Geheimrat Kohler sagte, Sie müssen entschuldigen, dass nun überall in den Salons Betten stehen. Wir hatten bisher vermietet, aber jetzt geht es nicht mehr. Och, sagte der Mann, das stört mich nicht weiter. Ich sehe schon, es ist nicht viel. Es sind sehr gute Möbel gewesen, sagte Frau Kohler mit einem Anlauf. Aber der Mann klopfte an dem großen Buffet im Esszimmer, die nachgemachte Frührenaissance, angestrichener Gips, die Esszimmerkrone aus Messing mit der seidenen Zuglampe, die ausgeblichen war, ebenso unmöglich wie die eiserne Krone im Herrenzimmer. Für den Riesenmahagonispiegel würde er 5 Mark geben. Die Polstermöbel aus dem Musiksalon von 1910 mit grünem Damast waren schlecht in der Form und der Stoff verschlissen. Die nachgemachten Rokokosessel im anderen Salon der 90er Jahre wollte kein Mensch mehr und der Stoff war mehr grau als rosa. Und gar erst das Schlafzimmer. Der Waschtisch mit farbigen Anschlusswaschbecken war Frau Kohlers Stolz 1897 gewesen. Aber wer wollte sich noch in Waschbecken waschen, bei denen das Ventil mitten in einer La France-Rose saß? Nussbaummöbel waren da. Keiner wollte mehr einen Danziger Barockschrank von 1904 im Herrenzimmer. Keiner mehr ein umbautes Sofa im Salon, das längst aufpoliert gehört hätte. Die Teppiche, ja, das geht, aber sie sind alle zu groß, sagte der Mann. Und der Flügel?
Ja, der Flügel bringt vielleicht 400 Mark.
Frau Kohler schrie auf. Das Instrument hat 4000 Mark seinerzeit gekostet. Der Mann zuckte die Achseln. Wie ein fetter Schnitter tot ging er durch die Wohnung und mähte alles mit Blicken nieder. Der türkische Rauchtisch sank hin, die samtenen und seidenen Gardinen, die Wolkenrouleaus, die brüchigen Filetgardinen, die Vitrine im Esszimmer, gefüllt mit Kristall, die 24 verschiedenen bunten Römer, die Sesselchen mit grünem Seidenbezug, die Vitrine mit Meißnerfiguren im Musiksalon, die Ledersessel mit Kastanienblättern, die eichene Standlampe, das viele Silber mit Rokokomuster könne man nur nach Gewicht verkaufen. Rokokosilber wolle kein Mensch mehr. Hat nichts Bestand, dachte Fräulein Dr. Kohler. Würden wir verschüttet, wie Pompeji, wäre nichts wert, ausgegraben zu werden? Ist alles Mist, was wir gemacht haben? Der Mann blieb stehen.
Ja, das Biedermeierzimmer könnte vielleicht 100 Mark bringen.
Das möchte ich aber gerade selber behalten, sagte Fräulein Dr. Kohler. Von dem ganzen Hausrat 10 volle Zimmer, eine elegante Wohnung im alten Westen, blieb bestehen. Ein holländischer Barockschrank von 1700 mit Delfter Vasen, das königliche Berliner Porzellan für 24 Personen, eine Kommode von 1790, die Teppiche, ein paar Weißstickereien. Aus. Aus. Alles andere war für eine veränderte Zeit unbrauchbar.
Es lohnt sich nicht, die Sachen zu versteigern. Es bringt die Spesen nicht ein.
Der Mann verschwand. Der Mann versteht ja nichts, sagte halb überzeugt, halb um sich selbst zu trösten, die Geheimrätin. Sieh mal, Tante Amalie hat mich früher immer so um das Buffet mit den eingearbeiteten Silber- und Glaszügen beneidet. Das ist doch auch was wert. Weißt du, Mama, telefoniere doch mal Tante Amalie an. Wollen wir es ihr schenken? Wird nur zu groß sein für ihre kleine Wohnung.
Tatsächlich riefen sie an. Tante Amalie war's zu groß, aber sie wollte ihre Tochter fragen.
Am Abend rief Tante Amalie an und erzählte, dass Annelies gelacht habe. Sie habe einen Silberkasten, das genüge ihr vollständig. So sei es heutzutage mit den Kindern. Fräulein Kohler ging durch die Wohnung, sah den Salon mit den vielen unstabilen Tischen und Stühlen, dem Sofaumbau mit Spiegel, dem Tisch, der völlig mit Gobelin bekleidet war, mit fremden Augen betrachtet, blieb nichts bestehen. Der große bürgerliche Reichtum, elend vertan. Wo war ein, auch nur ein schönes Stück? Auf einem Tisch lag eine bulgarische Stickerei, eine Oase voll Seele neben der Bronzebüste eines Mädchens mit offenen Haaren, die einen Seerosenkranz trug. Der Eisschrank war vielleicht verwertbar, aber der war auch zu groß. Dafür hatten die Männer gearbeitet, damit ödester Kram die Häuser zum Bersten fülle, damit für die 50-Personen-Gesellschaften nicht alles wenigstens geborgt werden musste. Und hatte sie sich dennoch nicht herrlich amüsiert vor dem Kriege, war sie nicht ebenso blind für das Echte gewesen wie alle anderen? Hatte sie es nicht umso feiner gefunden, je größer die Zimmer waren, je gewaltiger die Buffets, je mächtiger die Kronen, je verzierter das Kristall, je reicher gestickt das Tischzeug? Und es war nur fein, wenn das Porzellan einen Gold- oder einen Kobaltrand hatte, wenn die Zigarrenschachteln aus Silber waren und Bronzen herumstanden, Vasen und Porzellane, mehr als das Auge fassen konnte. Hatte sie ihr feines klassizistisches Haus in Blumeshof mit der geschwungenen weißen Holztreppe und dem roten Sammet auf dem Handlauf nicht minderwertig gedeucht, 1911, als alles nach dem Kurfürstendamm zog und der Kaiserallee mit gipsernem Barock schon am Eingang, mit bronzierten Sphinxen auf dem Treppenanfang und Wandgemälden aus Erdbeerrosa und Spinatgrün? Ihre Mutter weinte im Esszimmer über diesen Zusammenbruch. Wenn das mein Mann erlebt hätte. Aber das Fräulein hatte ihren Zopf abgeschnitten, ihre Röcke und ihre Sehnsucht nach gefülltem Wäscheschrank. Leicht sein, beweglich sein, 2 Zimmerchen im Grünen war das Ideal. Wenn es nicht noch schlimmer kam,
wenn auch Fleiß nicht mehr half und Sparsamkeit. Plötzlich beschlich sie eine entsetzliche Lebensangst. Was, wenn sie ihre Stellung verlor, Mensch des gesicherten Lebens, der sie war, im kleinsten Rahmen, aber immerhin gesichert, was dann? War es nicht besser, die Sachen für die Pfändung aufzuheben? Etwas zu haben, wenn man Schulden machen musste? Beim Bäcker, beim Fleischer? So saß 10 Jahre nach dem Tode des Geheimrats Kohler einem Mann von 12 Millionen Vermögen seine Tochter in der 10-Zimmer-Wohnung. Die braune Bronzelampe brannte. Zu irgendeinem Jubiläum hatte sie ihr Vater bekommen. Jetzt konnte man sie auf den Müll werfen oder für die Brocke vielleicht. Sie ging durch das Berliner Zimmer in ihr Schlafzimmer. Der Esszimmerteppich war zwar ein herrlicher Buchara, aber er war abgetreten. Die Römer waren zwar hässlich, aber hatten sie nicht vergnügt Wein daraus getrunken? Es ging ihr alles durcheinander. In ihrem Zimmer saß auf dem Sofa der Käsebier aus Gummi, den ihr Golisch vorige Weihnachten geschenkt hatte. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Vielleicht wird Muschler das Haus gut loswerden und kann den Bankrott vermeiden, dachte sie. Am gleichen Tag fand eine Besprechung zwischen Mitte und Muschler statt. Es waren anwesend Mitte, Mattukat, Muschler, Dr. Löwenstein und Frechheim. Frechheim sprach nicht mehr mit Muschler. Frechheim hatte sich entschlossen, Muschler nicht ins Gefängnis kommen zu lassen, aber sonst war er für ihn erledigt. Es handelte sich nun um die Verwertung des Theaters.
»Gutes Geschäft«, sagte Muschler zu Mitte. »Ich möchte auch der Zweite sein.«
»Na, ich aber nicht bei Ihrem famosen Käsebiertheater«, sagte Mitte.
»Warum, warum?«
»Na, ich danke. Der arme Mann. Geht kein Aas rein? Erst haben sie ihn aus seiner Hasenheide fortgelotst. Jetzt geht er hier zugrunde.
Na und Sie? Ich? Habe in Ihrem Interesse gehandelt. Gehört mir der Bau oder Ihnen?«
»Na, die Pacht wird er doch immer aufbringen.«
»Nö, das glaube ich nicht.«
»Machen Sie nur den Bau runter. Ein Bau von 1 Million wert möchte ich auch für 250.000 Mark Eigentümergrundschuld bekommen.«
»Na und Grunderwerbsteuer?«
»Nochmal 100.000 Mark. Wissen Sie, ob die Bank stehen lässt?«
»Sicher lässt die Bank stehen.«
Mitte überlegte. 350.000 Mark hatte er nicht flüssig. Wenn's zur Zwangsversteigerung kam, fiel er hinten runter mit seiner zweiten Hypothek. Muschler dachte, dass die 250.000 Mark Eigentümergrundschuld eventuell sogar den Bankrott aufhalten könnten. Löwenstein sagte, wenn es zur Zwangsversteigerung kommt, kann einer ein gutes Geschäft machen. Er wirbt für 350.000 Mark etwas, was 1 Million wert ist.
Na, so weit werden wir es ja nicht kommen lassen, sagte Mitte. Otto, Mitte und Co. werden es schon erwerben. Aber ich denke, Herr Muschler, Sie geben es auch billiger, hm? Ein Haus mit dem Theater, das pleite ist und unvermietete Wohnungen.
Wenn Sie sich so einen genialen Architekten nehmen?
Nee, nun schämen Sie es mal nicht auf Karl Weiß. Die Konjunktur hat sich geändert. Was mich der Bau gekostet hat, ist ja nicht zu sagen. Von dem verstorbenen Kaliski angefangen.
Was hat Sie Kaliski gekostet? Fragte Muschler.
Na, 10.000 Mark immerhin. Für die Vermittlung von dem famosen Geschäft.
Was? Sagten Muschler und Löwenstein aus einem Mund.
Uns gegenüber hat er doch immer versichert, er will sich nur mit der Vermietung begnügen.
Na, mir hat er es anders gesagt. Na, was jetzt alles rauskommt.
Aber deswegen bleibt Recht Recht und Vertrag ist Vertrag. Wo nicht ist, hat der Kaiser und auch die Republik das Recht verloren.
Wie meinen Sie das?
Sie können in Berlin hausieren gehen, werden Sie im Augenblick keinen Käufer finden. Ich sage 50.000 Mark und übernehme das Käsebiertheater. Hm?
Erlauben Sie mal, Herr Kommerzienrat, also, sagte Muschler, wir haben doch einen Vertrag für die Eigentümergrundschuld.
Warten Sie es ab, wer es Ihnen bezahlt. Otto Mitte und Co. nicht. Ich sage 50.000 Mark, Schluss.
Sie trennten sich. Durch Berlin lief die Nachricht, dass ein Geschäft zu machen sei, das Käsebiertheater zu verkaufen. Es liefen die Vermittler herum, die Telefone standen nicht still. Es galt, ein großes Geschäft zu machen.
»Wir teilen uns die Prozente,
sagte Schabel zu Peter.
»Wieso teilen? Ich habe Sie auf das Geschäft aufmerksam gemacht,« sagte Peter zu Schabel.
»Mindestens zwei Drittel.«
»Wieso denn? Ohne meine Verbindungen können Sie gar nichts machen. Ich kenne alle reichen Leute, die für so ein Geschäft in Frage kommen.«
»Na, wenn's Ihnen gelingt, gut, auf Teilung.«
Frechheim sagte seinem Neffen Muschler die Meinung. »Einfach Geschäfte über meinen Kopf wegzumachen, ich muss sagen, eine Frechheit ist das. Du hast uns alle zugrunde gerichtet, deinen Namen, unseren Namen.« Muschler zuckte die Achseln. »Ach, du findest das nicht wichtig. Name ist nicht mehr wichtig. Hä? Warum auch? Wo hast du deine Reserven? Ein Lump bist du.
Na, erlaube mal.
Die Depots Berlin, fremde Gelder angegriffen. Ins Gefängnis kannst du wandern. Und dieser verrückte Bau, diese Albernheit, dies Großhanstum.«
Onkel Gustav setzte sich erschöpft. Muschler saß ruhig da.
»Die Familie wird es ja decken.«
»Wenn sie können. Und was willst du mit deiner Villa machen, hä?«
»Die gehört doch Teddy.«
»Solange ich was zu sagen habe, wird Teddy die Villa und ihre Brillanten in die Masse geben. Hast du denn gar kein Ehrgefühl mehr? Ich gebe selbstverständlich alles, meine Bilder und meine Möbel in der Keithstraße. Bist du ein Schieber? Oder waren dein Vater und dein Großvater vornehme, ehrliche Leute, Bankiers, die mit Rothschild gegessen haben?«
»Musst du mit Teddy reden.«
»Das werde ich auch tun.«
Aber das änderte gar nichts. Teddy hielt an ihrem Besitz fest. Sie würde die Villa aufgeben und einen Teil der Sachen, gewiss, aber sie wäre dazu nicht verpflichtet. Sie legte Wert darauf, dass sie nicht verpflichtet war, und an die Brillanten war gar nicht zu denken. Es war zum Teil alter frechheimscher Familienbesitz. Sie dachte gar nicht daran. Schlimmstenfalls würde man nach der Gesamtabwicklung in die Schweiz ziehen, meinte sie. Muschler, der Gutmütige und Bequeme, war ganz ihrer Meinung. Es war eben viel bequemer, mit Schulden in die Schweiz zu ziehen, als zu verarmen.
»Hast du eigentlich ganz recht. Was soll man sich hier in Deutschland rumärgern, wo sie einem alles weggesteuert haben?«